damals, das hat mich komplett überrascht. Zweimal hat man mir gesagt, irgendwie stand ich am Supermarkt, an der Supermarktkasse, sie klingen wie Sydney aus Melrose Place.
Nee.
Ja, und zwar, also dass da jemand tatsächlich auch die Serie wusste, die Rolle, Wahnsinn. Das stand ich wirklich da so, ich bin die Stimme.
Verrückt.
Schenk mir noch eine.
Kleiner Alarm mal vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
Rhythmisch ein bisschen schneller.
Eine noch für den Ton.
Abgeschwommen. Vorne ein kleiner Klein.
Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weich rein. Danke.
Wir freuen uns so unfassbar, dass wir heute Solveig Duda bei uns haben. Solveig, du bist gerade total im Packmodus, ne? Es geht in Urlaub bei dir.
Ich bin atemlos. Was? Ich laufe von oben nach unten, von unten nach oben, weil ich morgen, also abgesehen davon, dass ich gerade wegen euch hier irgendwie Kopfhörer gesucht habe und Bücherstapel hin und her geschleppt habe, weil ich morgen in Urlaub fahre, bin ich tatsächlich ganz furchtbar aufgeregt, wenn es in Urlaub geht immer, weil ich nicht packen kann. Ich hasse es zu packen. Ich kann das nicht. Ich habe es noch nie gekonnt. Ich hasse es. Es macht mich nervös. Ich schieb's immer vor mir her bis zum Ultimo und dann wird's ganz furchtbar. Und mein Mann hat inzwischen das akzeptiert, dass die Dachbox, die oben drauf kommt, für viele Schuhe von mir ist.
Und lass uns raten, es geht natürlich nach Sardinien, oder?
Natürlich.
Na klar.
Wie jedes Jahr.
Ach, ist das so dein Dauerurlaubsort oder wie?
Ja, das ist total spießig. Ich fahre tatsächlich seit 2009 jedes Jahr im Sommer nach Sardinien. Und die Kids, die inzwischen ja auch schon so ein bisschen älter sind, die kommen tatsächlich immer irgendwie mit. Ob nur eine Woche oder die komplette Zeit, sie kommen immer mit.
Wow, in ein Haus, in so ein bestimmtes? Oder seid ihr da in einem Hotel oder wie macht ihr das?
Wir mieten immer das gleiche Haus, haben da immer schon den Daumen drauf fürs nächste Jahr und das ist tatsächlich inzwischen, da wir alles kennen, du kommst an, legst dich auf deine Sonnenliege und deinen Sonnenschirm ans Meer und genießt.
Ja.
Buch in die Hand und weg. Man muss nichts mehr angucken, man muss nichts mehr suchen. Es ist alles irgendwie schon abgefrühstückt.
Warst du da früher anders? Also so dieses, ich muss hier noch hinreisen und da und ich will was Neues sehen?
Ja. Ja, ich bin ganz viel gereist, wobei ich schon... ich war viel in Thailand. Ich bin Taucherin, also leidenschaftliche Taucherin. Das habe ich Katrin Fröhlich zu verdanken, mit der ich sehr lange schon befreundet bin. Wir waren 93 zusammen das erste Mal auf den Malediven. Und da habe ich wegen ihr einen Tauchkurs gemacht und seitdem bin ich angefixt und versuche also auch immer irgendwo weiter weg zu fliegen, um tauchen zu gehen. Also Sardinien ist jetzt nicht der einzige Ort, an denen ich reise im Jahr. Gerne also, auch nach Ägypten unter Wasser zum Beispiel. Oder ja.
Bene, sollen wir nicht einfach einen Reisepodcast machen, oder? Jetzt, wo wir schon so dabei sind?
Gut, ja.
Ich habe gehört, Jackie, du reist auch sehr viel. Du bist auch ständig im Urlaub.
Ja,
ich höre nämlich eure Podcasts.
Das ist ja tatsächlich mit Beatrix, die Aufnahmeleitung, die wir hier auch schon bei uns hatten, so ein Running Gag, dass sie jedes Mal, wenn sie mich anruft, sagt sie, ja, ich weiß, ich hätte dich jetzt so gern besetzt auf die Rolle, aber ich weiß, du bist wieder irgendwo in Mexiko und oder in Hawaii am Strand, ja. Also,
ich bin wieder im Urlaub, gell?
Ja, genau. Also sag mal, was hältst du davon, wenn wir die Jackie da besetzen? Ach, die ist doch im Urlaub.
Genau, der Klassiker, ja.
Sehr schön. Solveig, legen wir los. Wir haben einen Steckbrief für dich und den musst du bitte mal vortragen.
Darfst.
Okay, darf ich? Okay, bitte. Ich mach's. Ich heiße Solveig Duda und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Viele von euch kennen aber nicht nur meine Stimme, sondern haben mich auch schon mal in voller Pracht im Fernsehen gesehen. Ich war unter anderem Marie aus Verbotene Liebe und darauf werde ich immer noch recht häufig auf der Straße angesprochen. Naja, inzwischen nicht mehr ganz so. Als Sprecherin habe ich schon Mila Jovovich, Claire Danes und Kate Hudson meine Stimme geliehen. Wenn mich jemand sucht, bin ich mittlerweile allerdings meistens in der Regie zu finden. Ich liebe es, akribisch an meinen Filmen und Serien zu arbeiten und bin sicher auch im positiven Sinne etwas pingelig. Welches mein allerliebstes Lieblingsprojekt aller Zeiten war, verrate ich euch jetzt. Na? Das verrate ich jetzt. Ich habe kein Lieblingsprojekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber immer, wenn ich etwas mache, liebe ich es. Also ich liebe eigentlich alles, was ich mache. Ich kann eigentlich nicht Dinge machen, die ich nicht mag.
Krass.
Ich muss immer irgendwas finden, was ich daran gut finde. Das heißt, ich antworte auch, wenn ich irgendwie einen Film mache und jemand sagt, du sag mal, du hast doch den Film gemacht, wie ist denn der? Lohnt sich da ins Kino zu gehen? Dann sage ich, frag nicht mich, ich schicke dich ins Kino. Frag irgendjemand anderen. Ach, weil ich mag den Film, ja.
Aber ist das jetzt nur beruflich so oder was sagst du dir zum Beispiel, wenn du wieder, keine Ahnung, die Spülmaschine einräumen musst oder ausräumen musst, worauf du keine Lust hast? Wie redest du dir das schön?
Das rede ich mir gar nicht schön. Also, nein, das liebe ich nicht. Nein, es sind tatsächlich die Projekte, die ich mache. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich finde immer was mir gefällt und sagen wir mal so, ich bin tatsächlich ein positiver Mensch, grundsätzlich. Eher positiv. Also bei mir ist das Glas eher halb voll als halb leer, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht von meiner Mama, die ist auch so.
Absolut, das merkt man auch total, wenn man bei dir im Studio ist. Lehnst du dann auch trotzdem manchmal Projekte ab, wo du gleich merkst, so, oh nee, da komme ich irgendwie jetzt nicht so ganz drauf klar?
Ja, also das mache ich, beziehungsweise ich habe das große Glück, wir haben ja eine relativ kleine, intime Branche und wir kennen uns ja alle schon sehr, sehr lange. Ich habe das große Glück, dass mir eigentlich immer schöne Sachen angeboten werden.
Ja, also ich meine, Solveig ist ja mittlerweile auch eine der ganz großen Regisseurinnen, die wir haben in unserer Branche. Also ich glaube, du bist ja wirklich mittlerweile an dem Punkt, wo du sagst, ach, das nehme ich noch mit und das lass mich mal in Ruhe, Das können wir anders machen.
Naja, inzwischen ist es ja auch tatsächlich so, dass so viel gemacht wird oder jetzt gerade momentan haben wir so einen Boom, dass man muss sich ja auch schützen und bestimmte Sachen einfach ablehnen, weil das kriegt man gar nicht mehr hin.
Absolut.
Also wenn du als Sprecher, ihr seid ja, gut, das ist, da bist ja nochmal zeitlich anders eingebunden, als wenn man Buch und Regie macht, da ist man ja dann doch relativ lang an so einem Projekt dran. Und ich möchte jetzt nicht nur in der Regie sitzen, ich möchte trotzdem noch irgendwo das Tageslicht ab und zu mal sehen. Ja. Und deswegen mag ich das ganz gerne, dieses Schreiben, Regie, bisschen sprechen, wieder schreiben, vielleicht auch mal frei haben, in Urlaub fahren, so ein Mischmasch.
Schreibst du deine Bücher hauptsächlich selbst?
Am liebsten, ja. Ist aber also bei einer Serie fast nicht machbar, zum Beispiel. Also da ist einfach der zeitliche Aspekt, das geht gar nicht, das schafft man nicht.
Du hast zum Beispiel Regie geführt bei Freundschaft Plus, mit dir an meiner Seite, Hannah Montana. Bene, da warst du ja auch mit dabei, ne? Als Freund von Hannah Montana.
Geliebene Cowboy.
Ja, so süß. Ja.
Lange her.
Oder auch This Is Us, die Serie, die fand ich ja Wahnsinn. Also die habe ich auch von allen Seiten gehört. Oh, es geht wieder weiter.
Da wart ihr beide mit dabei.
Ja.
Ja, die liebe ich auch. Also das ist tatsächlich, da haben wir jetzt die letzte Staffel gerade abgedreht. Also das ist irgendwie eine Serie, wo ich immer, wenn ich gesichtet habe, saß ich hier bei jeder Folge und habe irgendwann Pipi in den Augen gehabt, bis hin zu Rotz und Wasser geheult. Also es ist, ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Es ist unfassbar schön erzählt und einfach eine tolle Serie. Klar gibt's da auch mal eine Staffel, die vielleicht ein bisschen schwächer ist oder mal eine Folge, aber grundsätzlich, also großartig, wirklich großartig.
Solveig, was ist dir wichtig, wenn du hinten in der Regie sitzt? Also für dich, aber auch für die Sprecher?
was ist mir wichtig? Ich möchte, dass sich jeder wohlfühlt in seiner Haut, weil ich glaube ganz fest daran, also natürlich schließe ich von mir auf andere, ich glaube ganz fest daran, je wohler man sich fühlt, desto mehr gibt man von sich preis und desto mehr kann ich aus jemandem rausholen. Das ist das eine. Ich versuche, möglichst nicht ungeduldig zu sein. Das schaffe ich nicht immer. Ich bin manchmal ein ungeduldiger Mensch. Das heißt manchmal, ich bin ein ungeduldiger Mensch und manchmal habe ich es nicht so ganz unter Kontrolle. Aber grundsätzlich möchte ich, dass sich alle wohlfühlen, sowohl die Sprecher als auch das Team. Ich finde, dass das im Endeffekt ist das eine Teamarbeit oder ich stehe auf Teamarbeit, auf die Teamarbeit in so einer Produktion, dass jeder irgendwie sich einbringen kann, soll, muss und das ist mir sehr viel wert.
Im positiven Sinne, pingelig steht hier im Steckbrief. Kannst du dich da irgendwie wiederfinden? Oder?
Ja, sehr, weil ich tatsächlich, wenn ich was im Ohr habe und ich was haben will, dann sitze ich, also ich sitze in der Regie und wenn das nicht so wird, also man muss natürlich immer Abstriche machen, ich möchte eigentlich, dass das so wird wie im O-Ton oder so nah dran wie möglich. Bei manchen Produktionen, das geht bei Serien natürlich nicht, da möchte ich, dass die Stimmung stimmt. Aber wenn du so ein Projekt hast, wo du sagst, das ist echt, da ist auch die Zeit da zu arbeiten mit den Leuten und da kann man ganz akribisch an diesen O-Ton sich anlehnen, rankommen. Je näher man rankommt, desto geiler ist es, dann bin ich natürlich, dann will ich das haben. Und mich macht das ganz, da sind wir wieder bei dieser Ungeduld. Ich habe dann tatsächlich abends so ein Muskelkater, weil ich immer die Luft anhalte, wenn der Ton nicht so kommt, wie ich das jetzt erwartet habe, dann halte ich die Luft an und ist der Text zu Ende? Dann denke ich, nochmal. War noch nicht ganz. Ja. So, also ich bin pingelig, ich weiß das.
Ab welchem Moment merkst du oder wie schätzt du das ein, okay, an dem Punkt höre ich jetzt auf, weil ich weiß, der Sprecher kann das irgendwie nicht. Also es ist doch total schwer, oder? Zu wissen, hole ich das jetzt noch aus dem oder derjenigen raus oder nicht?
Ich glaube, das ist tatsächlich, ja, das ist schwer, aber weil es bei jedem Menschen oder bei jedem Sprecher anders ist, natürlich diese Schwelle. Also ich sage, es gibt natürlich Leute, da kannst du tottriezen und es kommt nichts bei rum. Ich merke, also wenn ich 3, 4, 5 Mal immer dasselbe bekomme, das Gleiche, dann sage ich, okay, also da ist gar nichts, da kommt gar nichts bei rum, dann kann ich, also dann nehme ich jetzt das. Das ist jetzt einfach so. Da kommt nichts bei rum. Aber es ist sehr frustrierend. Also es ist frustrierend, wenn man das nicht bekommt, was man haben will. Grundsätzlich ist es so ein bisschen, ich sag mal, es ist so ein bisschen Psychologie. Also ich habe immer das Gefühl, man ist so ein bisschen der wie so ein Psychotherapeut, man muss sich ja auf jeden Sprecher einstellen, erstmal gucken, wie geht der an die Arbeit ran. Es gibt Leute, die über die technische Seite sich an so einen Take ranwagen, andere aus dem Schauspiel heraus. Da kommen dann ganz überraschende Sachen. Es ist beides okay und beides gut. Jeder macht das anders. Und du musst dich halt drauf einstellen. Wie kriege ich den? Also kriege ich den eher, indem ich ihm sage, da musst du kürzer, da musst du breiter, da musst du da von oben nach unten, da machst du den Bogen, da machst du das. Das ist die technische Variante. Oder man sagt eben, man geht mit Gefühl oder kommt mit dem Gefühl eben, sagt, pass auf, der ist jetzt, der hat das und das erlebt. Der ist jetzt gerade in der und der Stimmung und du bist jetzt, stell dir vor, du hast gerade das und das und das ist ganz verschieden. Bei dem einen kommt man mit dem einen besser durch, bei dem anderen mit dem anderen.
Wie ist es bei dir als Sprecherin?
Das ist eine gute Frage. Wie ist es bei mir? Ich würde sagen, ich würde jetzt behaupten, dass ich eher schauspielerisch rangehe, weil die Technik mich, die haben wir ja quasi mit der Muttermilch aufgesogen, so ungefähr. Mhm. Die spielt keine Rolle mehr für mich. Die ist so, Also das hat man ja dann so drauf irgendwann. Deswegen würde ich eher mich freuen oder freue ich mich, wenn ich schauspielerisch geleitet werde.
Ist dir das eigentlich schon mal passiert, dass du aus Versehen auf den Knopf gedrückt hattest? Also wenn man hinten in der Regie sitzt, dann hast du ja einen Knopf, wo du aufdrückst und dann ist dein Mikro an, ja? Und dann hört das praktisch auch der Sprecher und der Cutter und ist dann irgendwie gesagt hast, so, ja, schön, und dann ist der Knopf an. Nee, war total scheiße, ist, keine Ahnung, kriege ich jetzt nicht anders.
Ja, gar nichts.
Ja, mir ist das tatsächlich bei Patty Roach mal passiert, ganz früh. Und ich weiß gar nicht, ob der sich überhaupt noch dran erinnert. Und ich weiß nicht mal, ob er es überhaupt mitbekommen hat. Aber ich habe danach, saß ich mit roten Ohren und hinten in der Regie. Also das war in der Scala Media, könnt ihr euch dran erinnern, da gab es immer diesen hängenden Knopf, der hing halt einfach.
Ja,
beim jeden siebten Mal ist der hängen geblieben. Und ich habe gesagt, schön, und habe zum Tonmeister gesagt, ich weiß nicht, hat der heute eine Decke im Mund oder was ist da los? Und dann habe ich gemerkt, der Knopf hing und er hat reagiert, aber nicht so, also er hat nicht auf
die Decke aus dem Mund genommen.
Also sowas passiert natürlich immer wieder und ist schrecklich. Und je mehr man dann, also man versucht das ja dann irgendwie gut zu machen, und dann wird es eigentlich nur noch blöder und peinlicher. Also man sollte dann einfach dazu stehen, was man da gerade gesagt hat, glaube ich, ist die bessere Variante.
Solveig, du hast gerade gesagt, Muttermilch, also das war das Stichwort für mich, um mal zurückzugehen in deine Kindheit. Du bist ja eigentlich in einer Schauspielfamilie groß geworden, oder?
Also ja, mein Papa war Schauspieler, ja. Mein Vater war Schauspieler, meine Mama nicht. Mein Bruder ist Schauspieler und ich ja auch irgendwie, genau.
Also da kam man gar nicht daran vorbei, oder hast du mal irgendwann gedacht, ich werde mal Tierärztin oder irgendwie sowas?
Ich wollte tatsächlich Tierärztin werden. Warum weißt du das?
Nicht dein Ernst? Ja, weil jedes Mädchen das werden will.
Ich wollte eigentlich als Kind Tierärztin werden, weil ich Tiere immer schon geliebt habe. Dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, ja, und was ist, wenn wir mal krank werden? Da habe ich dann als Kind beschlossen, dass ich vormittags Tierärztin, nachmittags Menschenärztin werde. Und dann hat mich das Synchron eingefangen. Also dann war irgendwann, bin ich natürlich ans Telefon und dann hat mich Felix Siebenrock, ein damaliger, kennt ihr den eigentlich noch?
Kenn ihn noch. Ich bin noch alt genug, leider.
Ja, der hat mich damals dann gefragt, willst du nicht auch mal sprechen? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar. Und so bin ich dann als Kind, ich war gar nicht so klein. Mein Papa wollte, glaube ich, erstmal nicht, dass ich in seine Fußstapfen trete. Der hat immer gesagt, das ist nichts für Frauen. Es gibt viel zu wenig Frauenrollen. Ja, der hat immer gesagt, Theater, 80% sind Männerrollen. Im Synchron, irgendwann bist du Mutter alt und dann gibt es auch nichts mehr. Ist nur noch für junge Frauen was da. Macht es lieber nicht. Und also er hat es mir nicht verboten, überhaupt nicht. Meine Eltern sind sehr, sehr liberal gewesen, aber ich glaube, der wollte, dass ich studiere oder sowas. Das hätte ihm, glaube ich, besser gefallen. Erstmal für die Sicherheit für mich. Und dann hat sich das aber verselbstständigt. Und dann habe ich relativ schnell nach der Schule direkt ab ins Synchronstudio und da meine Freizeit verbracht.
Und wir hatten ja Johannes Raspe neulich bei uns im Podcast. Das war sehr schön, weil da haben wir nämlich gelernt, dass die Serie Flickerl und Fleckerl oder Fleckerl und Flickerl, wie heißt es?
Flickerl, Fleckerl, Geschichten wollen wir euch heute berichten. Ja. Flickerl, Larry.
Und du warst,
ich kann das noch.
Du warst damit dabei. Du warst ja eins davon, oder? Einer von diesen Fleckerl-Flickerl, oder
richtig.
Nicht?
Richtig. Ja, also Johannes und ich waren Flickerl und Fleckerl, genau.
Verrückt. Ich habe das nicht erkannt.
Frag mich jetzt bitte nicht, ob ich Flickerl oder Fleckerl war. Das weiß ich nicht mehr. Aber
ich habe auch keine Ahnung.
Vollkommen egal, aber wir hören mal rein. Oh ja.
Ui. Oh,
ich finde es klasse, dass der Herr Eisenstein uns erlaubt hat, hier ein Plakat anzukleben.
Wo doch so viele Leute hier vorbeikommen und alle lesen können, dass es am Samstag was gibt.
Oh, ich freue mich drauf.
Ich auch. Was steht auf dem Plakat?
Das weißt du doch. Kommt alle am Samstag zu unserem Straßenfest.
Oh, fein. Und du gewinnst?
Wart's ab.
Ich erkenne dich überhaupt nicht.
Freu doch nicht so. Du sollst dich freuen. Denn hier habe ich doch den Hundering gefunden. Und ohne den Hundering... Du weißt schon.
Ist ja geil. Ich wusste, also jetzt am Schluss habe ich mich erkannt. Das ist ja unfassbar. Wo habt ihr das denn ausgegraben? Das ist ja geil.
YouTube, ehrlich gesagt. Da gibt es die ein oder andere Folge. Wirklich.
Ist ja verrückt.
Der Johannes hat sofort gesagt, ach ja geil, das ist ja Solveig. Und ich so, was, das gibt's doch nicht.
Ist das lustig. Also ich weiß noch, der Typ, der das gemacht hat, aber wahrscheinlich hat der Johannes das eh alles schon erzählt, das war ein Grieche und der hat ein Riesenstudio in der Nähe von Athen gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Hektar groß. Mhm. Und hat diese Puppen, der hat dann eine richtige Puppenstadt gehabt und hat die Puppen erst, nachdem wir gesprochen haben, die nach uns bewegt, sozusagen. Also wir haben vorgegeben und dann wurden die Puppen erst dazu bewegt.
Krass, das gibt es heutzutage ja auch nicht mehr, ne? Wie waren die Aufnahmen damals?
Ich kann mich da kaum mehr dran erinnern. Es war eine Ari. Mhm. Und ich weiß, dass der Johannes total süß war. Er war so ein bisschen, hatte noch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Babyspeck dran. Ein bisschen. Ein total süß. Und er hat mir öfter mal Schokolade mitgebracht. Er war ganz charmant.
Ach, gab es da vielleicht einen ersten Kuss oder sowas für den Johannes?
Nein, um Gottes Willen. Da waren wir, wie alt waren wir denn da? Ich glaube, er war, wie alt war der Johannes? Ich schätze mal 10 und ich weiß gar nicht, wie alt wir auseinander sind. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Ich war 14, er war 10, irgendwie sowas. Sind wir 4 Jahre auseinander?
Wieder mit ihren Fragen.
Ja. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es echt nicht mehr.
Kann ja sein. Du wirst da irgendwie wie bei Gabi Petermann und Max Felder, die sich doch auch, wo dann rauskam, zu den Harry Potter-Aufnahmen, dass es da dann mal den ersten Kuss für Max Felder gab.
Ja, aber das verstehe ich ja wiederum. Da muss man sich ja auch vorbereiten. Die haben ja da irgendwie auch eben bei Harry Potter den Kuss schon, da haben die, glaube ich, auch Angst davor gehabt, wenn ich mir so...
Ja genau, üben wir gleich mal.
So Making-of, genau. Dann muss man natürlich üben vorher.
Du Solberg, aber du warst da schon zu dem Zeitpunkt immer wieder im Studio und hast rauf und runter gesprochen, oder wie war das?
Ja, zu dem Zeitpunkt ging es los, glaube ich. Also so 12, 13, 14. Und da bin ich viel im Studio gewesen. Damals so mit Hupsi und eben Johannes Raspe, Katrin Fröhlich und mit den ganzen Alten natürlich. Also mit den Alten jetzt nicht. Also um Gottes Willen nicht despektierlich, aber mit den Größen, also mit den Stimmen, also mit der Stimme von, keine Ahnung, damals Sean Connery, ja, G.G. Hoffmann, ja, also es war Wahnsinn, es war wirklich, wir waren einfach mit den ganzen großen Sprechern im Studio. Auf Gedeih und Verderb, im Rauch, zwischen Zigaretten, Alkoholdunst und wir Kinder immer mittendrin.
Dürftest du dann auch mal so mit 14 am Wodka O nippen oder war das verboten?
Bei Ecki meinst du?
Ja.
na, Ecki war immer recht großzügig, aber mit 14 habe ich das, ich sag jetzt mal, nicht im Studio gemacht.
Ah, verstehe.
Hast du dich immer wohlgefühlt im Studio oder gab es mal eine Zeit, wo du gedacht hast, vielleicht andere Interessen oder irgendwie nervt mich
gerade? Ich habe es immer geliebt.
Ja.
Ich weiß nicht, also das gab's. Ich habe es immer geliebt. Ich bin immer gerne ins Studio gegangen und bis heute sage ich, ist Sprechen ist für mich. Ich liebe das. Ich mache es einfach gern.
Oh, wie schön.
Wir haben einfach einen tollen Job. Ja. Ja.
Mehr als Regie? Liebst du es mehr als Regie?
Anders. Also ich lustigerweise, das habe ich mich tatsächlich, also Sprechen ist für mich wie so ein bisschen, da habe ich halt keine so große Verantwortung wie bei der Regie. Also da kann ich hingehen und kann so ein bisschen, sprechen kann ich auch nach einem Regietag. Nach einem Regietag nochmal eine Regie fällt mir schwer. Da kann ich mich nicht mal konzentrieren. Und Sprechen ist dann so, geil, jetzt der muss entscheiden. Ich muss keine Entscheidung treffen. Ich muss einfach nur liefern. Das finde ich großartig und mir macht einfach Schauspiel Spaß. Ich liebe das.
Wie vereinst du das Sprechen jetzt gerade mit der Regie? Wir hatten es auch in der letzten Folge, hat Krischi zum Beispiel erzählt, naja, es ist schon schwer, die Aufnahmeleiter, die haben dich halt immer am Kopf, du machst Regie, ist schwierig, dich zu bekommen. Wie ist das bei dir?
Ja, genauso. Das ist, also wir sprechen leider, das geht leider so ein bisschen, fällt hinten runter. Also sprechen wenig, leider sehr wenig. Ich denke auch, ich weiß auch, dass ich natürlich auch eine prägnante Stimme habe, sage ich jetzt mal, die so einen Wiedererkennungswert hat, was ja gar nicht so gut ist, weil man überall rausgehört wird. Aber das allein wird es nicht sein. Es ist sicherlich ganz viel hat es damit zu tun, dass wir natürlich sehr verhaftet sind in der Regie.
Du warst ja auch sehr viel vor der Kamera. Ich habe hier mal die Projekte, also Bulle von Tölz, also alles, was man so kennt, warst du eigentlich mit dabei.
Soko, Lindenstraße.
Genau. Lindenstraße auch, echt?
Ja, da hatte ich nur so ganz klein. Also das sind wirklich kleine Sachen. Das Einzige, was ich wirklich groß war, war Verbotene Liebe. Richtiger Soapy gewesen. Aber das hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War eine coole Zeit.
Wie war das? War da nicht immer so wahnsinnig Druck auf dem Kessel? Wir müssen heute unbedingt diese eine Folge abdrehen und weh, du versprichst dich da einmal? Oder ist das gar nicht so, wie man sich das so vorstellt?
Also man hat so eine, da kriegst du ja genauso eine Routine wie beim Sprechen. Natürlich hat man manchmal an einem Tag, wenn man so einen Hauptstrang hat, eine Hauptstory hatte, dann war man in fast jedem Bild drin. Ich glaube, es wurden... keine Ahnung, so 20 Bilder am Tag gedreht. Und wenn du dann in 14, 15 Bildern drin warst, warst du halt ständig irgendwie vor der Kamera, zack, Umzug, nächstes Bild und so weiter und so fort. Das war dann schon mal anstrengend, aber die Texte hat man sich so schnell drauf geschafft, dann irgendwann, weil man das routiniert, also das ist einfach die Routine, dass man dann so ein Kurzzeitgedächtnis, zack, man hat eine Stellprobe montags immer gehabt, das war glaube ich, Montag hatten wir immer Stellprobe und dann war Dienstag bis Freitag Studiodreh, Mittwoch bis Freitag zusätzlich Außendreh. Das war vielleicht noch ein bisschen anstrengend, weil man da teilweise Nachtdrehs hatte und dann bis 3 Uhr, 4 Uhr morgens gedreht hat mal, aber ansonsten, das ist hart, aber das war jetzt nie so, also du hast ja vielleicht mal 2, 3 Tage, die heftig waren und dann war wieder eine Woche, wo man dann wieder so ein Zeitdings hatte und dann eben nicht in jedem Bild war und dann erst um 11 im Studio sein musste. Also das geht, war echt okay. Ja.
3 Jahre lang hast du eben in Verbotener Liebe Marie von Beyenbach gespielt.
Beyenbach.
Na schau, sieht man mal, wie gut ich die Serie kenne, ja.
Du hast immer GZSZ geguckt wahrscheinlich.
Ja, wirklich. Ich habe echt GZSZ geguckt. Süße. Aber hey, wir hören mal zusammen rein.
Der Kuss, das... Ich wollte das wirklich nicht.
Ist das alles, was dir dazu einfällt, ja?
Ich kann es dir sehen, nicht einfach den Laufpass geben.
Aber du kannst dir dein Leben lang anlügen.
Ich liebe sie. Und ich habe mich nun mal entschieden.
Das war ja auch nur ein Ausrutscher. Der Herr von Anstetten weiß ja immer genau, was er will.
Ich werde sie heiraten.
Oder ist er zu feige, zu seinen Gefühlen zu stehen? Sag mir ins Gesicht, dass du sie mehr liebst als mich. Sag mir, dass sie die Frau deines Lebens ist. Sag's mir.
Wow. Drama, Baby.
Yes. Ja, geil.
Ja.
Herrlich. Ich glaube, ich muss da mal wieder reingucken.
Ja.
Aber ich finde, du bist sehr authentisch.
Total.
Ich finde, er ist so dieser typische Soap-Ton und du warst, ich hätte mir jetzt, wenn das meine Freundin gewesen wäre, die hätte mir das genauso gesagt.
Ja.
Ehrlich gesagt.
Also das ist ein Kompliment, ich danke.
Ja.
Weil das möchte man ja auch, darum geht es ja im Schauspiel, glaube ich, dass man möglichst authentisch rüberkommt. Vielen Dank. Also das war man natürlich nicht immer, aber das war einfach, es hat mega Spaß gemacht, die Rolle. Ich hatte einfach eine coole Rolle, muss ich auch sagen. Also da wurde viel erzählt. Das ist natürlich Drama gewesen und mit verbotene Liebe. Irgendwie plötzlich erfährt man, die große Liebe ist dein Bruder. Oh Gott, ich habe mich in meinen Bruder verliebt. Dann ist es doch nicht. Dann stirbt er bei der Hochzeit, während der Hochzeit, stürzt vom Dach. Ich stürze mich in Drogen und Alkohol. Da wussten die schon, dass ich schwanger bin. Da bin ich nämlich zu dem Zeitpunkt bin ich schwanger geworden und mussten mich rausschreiben. Und dann durch diese Drogengeschichte war ich dann HIV positiv und wurde immer dicker, weil ich ja schwanger war und musste aber eigentlich todkrank spielen. Also ich hatte dann schon AIDS. Ich war also nicht nur HIV-positiv, sondern ich war wirklich infiziert. Aber ich, das war, also es hat einfach Spaß gemacht.
Ja.
War eine coole Rolle.
Wie war das dann? Also dann hattest du, wie gesagt, schon so deine Kugel vorne, wurdest du dann nur noch von oben gefilmt oder wie kapiert man das dann?
Ja, also Jackie, ich habe so viel zugenommen in der Schwangerschaft. Also ich war sehr schlank, bin ich in die Schwangerschaft rein, weil ich natürlich beim Drehen sieht man sich immer ein bisschen dicker, als man ist. Man kommt immer so ein bisschen moppeliger rüber. Und dann
sag doch so 5 Kilo, oder?
Ja, genau. Man achtet dann schon sehr, oder ich habe dann sehr auf meine Figur geachtet. Jetzt nicht irgendwie zwanghaft, aber natürlich viel Sport gemacht und geguckt, dass das auch irgendwie ordentlich aussieht. Und dann habe ich habe tatsächlich in der Schwangerschaft dummerweise auch noch, mir war dauerschlecht, außer wenn ich gegessen habe. Also mir war einfach immer übel. Und wenn ich gegessen habe, hat die Übelkeit mal kurz aufgehört. Und deswegen habe ich einfach gegessen die ganze Zeit.
Ja.
Ja, und das haben die nicht mehr eingefangen. Also ich musste, am Anfang haben sie mich noch mit einem Globus irgendwie durch die Kulisse geschickt, den ich dann so vor meinem Bauch gehalten habe. Dann habe ich sehr, sehr große Taschen bekommen und irgendwann haben die mich eigentlich nur noch irgendwie an einen Tisch gesetzt und over shoulder gemacht. Und aber die Schulter wurde auch riesig. Also ich habe echt auch Oberarme bekommen. Also es war alles groß an mir dann.
Super, Solveig können wir nur noch von hinten filmen, ja.
Sehr gut, weil Solveig ist ja auch total drahtig. Also auch jetzt, das ist ja Wahnsinn. Ich habe ja sogar mal einen Halbmarathon, bin ich mal gelaufen mit Solveig.
Wir sind mal, ja, das war geil.
Echt? Hast du das noch?
Ja, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Das war cool.
Und habt ihr beide durchgehalten?
Ja.
Ja, klar.
Logisch. Ja,
beide so,
ich bin da sogar unter 2 Stunden gelaufen, die 21 Kilometer. Das, oh, wow. Das war mein Ziel. Mhm. Knapp drunter, aber drunter.
Und Bene hast du weiß hinter dir natürlich gelassen, oder?
Nee, ich glaube, Bene.
Wir haben uns irgendwann mal getrennt auf der, weil ich glaube, ich habe gesagt, ich laufe jetzt mal schneller und dann bin ich natürlich hinten raus wieder langsamer geworden und dann kann es sein, dass mich Solveig nochmal eingeholt hat.
Ich glaube nicht, aber also in jedem Fall sind wir eine gute Strecke zusammengelaufen.
Ja. Solveig,
ja, stimmt.
Wie oft wirst du noch auf diese Rolle angesprochen? Also wie oft wirst du noch hier in München oder auf Sardinien erkannt?
Verbotene Liebe, meinst du? Mhm. Also immer mal wieder tatsächlich, beziehungsweise mir wird dann, also ich werde nicht mehr so häufig angesprochen, aber ich bekomme dann, sagen wir mal jetzt irgendwie auf einer Party oder so, sagt mir dann jemand, du übrigens, die wussten gar nicht, wohin sie gucken sollen, weil sie dich erkannt haben oder was auch immer. Also man erkennt mich tatsächlich noch. Manche Leute sprechen mich an. Gerne, wenn Alkohol im Spiel ist, auf der Wiesn oder so.
Hey, Marie.
Aber ich werde, das ist nicht mehr schlimm, sage ich schon. Das ist nicht mehr so häufig, so nicht mehr schlimm ist gut. Zwar ist ja eigentlich schön, wenn man angesprochen wird, aber nee, also ich werde nicht mehr angesprochen. Kaum, wenig.
Hast du dich dann irgendwann bewusst gegen dieses Schauspielen vor der Kamera entschieden oder wie war das bei dir?
Ja, tatsächlich irgendwo bewusst, weil ich ja dann die Lilia bekommen habe, mein Töchterchen, und ich die Castings, die ich dann angeboten bekommen habe, die wären dann wieder, da wäre ich irgendwie, hätte ich nach Berlin gemusst oder nach Hamburg, und ich wusste, das ist jetzt, das will ich nicht. Also ich will irgendwie jetzt so eine Konstante für mein Kind haben und will in München bleiben, und ich habe während der Schwangerschaft tatsächlich irgendwie schon eher unbewusst, aber irgendwie dann doch bewusst vorgebaut und habe angefangen mit Buch und Regie. Da habe ich in Köln bei Splendid einfach mal gesagt, habt ihr mal irgendwie ein Projekt, wo ich mal ein Buch übernehmen kann und vielleicht auch mal eine Regie, und habe dann, als ich nach München gezogen bin, von Katrin dann ein Projekt mehr oder weniger übernommen. Oder zumindest hatten Teile davon übernommen. Also wir haben uns das dann geteilt. Das war irgendwie Hexe Lilly. Da habe ich für sie angefangen, Bücher zu schreiben, und dann irgendwann auch die Regie haben wir uns geteilt. Und so ging das los. Und das habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen, würde ich jetzt mal behaupten, gemacht, um vorzubauen und zu sagen, ich baue mir jetzt hier was auf, damit ich nicht mehr irgendwo hin muss. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich ein Mensch, der sich, ich möchte mich wohlfühlen, und ich fühle mich wohl bei Menschen, die ich kenne. Und wenn ich an ein Set komme und ganz neu bin, dann bin ich erstmal, da brauche ich 1-2 Tage, bis ich auftaue. Und ich Also jetzt diese ganzen 1 bis 3 Drehtage, die sind so undankbar. Du kommst irgendwo hin, da ist ein Team, das kennt sich, die kennen sich alle, die drehen seit Monaten zusammen und dann kommst du hin, bist aufgeregt, womöglich versprichst du dich deswegen, dann verdreht schon jemand die Augen so ungefähr, ist jetzt nicht so, aber man fühlt sich so. Und das mag ich nicht. Also wenn, dann möchte ich eine durchgehende Rolle und das wiederum konnte ich zu dem Zeitpunkt mit Kind, wollte ich eben nicht und deswegen habe ich mich dann im Synchron doch irgendwie wohler gefühlt.
Das ist total interessant, dass du das sagst, weil man das von dir überhaupt nicht denkt, weil du ja schon ein sehr extrovertierter Mensch bist, dass du dann irgendwo hinkommst und man gar nicht denkt, dass du jetzt irgendwie sagst, boah, da fühle ich mich nicht so wohl. Merkt man dir nicht an.
Das ist aber gar nicht so lustig. Ich bin eine Labertasche, wenn ich mich unwohl fühle. Also ich kompensiere Unsicherheit über sehr viel Reden. Mhm. Und rede aber manchmal, also ich rede mich manchmal um Kopf und Kragen. Ich gehe dann nach Hause und denke, oh Gott, jetzt mal die Schnauze gehalten. Wahnsinn, warum laber ich denn jetzt die ganze Zeit so? Also das, und dadurch merkt man es vielleicht nicht so, ich fühle mich aber trotzdem nicht wohl.
Ja, das kennen wir, glaube ich, alle, ne? Also dieses Pausenmachen, das finde ich ja manchmal wirklich beeindruckend bei Menschen, dass die einfach dann auch so diese Stille komplett aus und einfach mal auch kurz nichts sagen können und man selber ist dann gleich so, ah, bla 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 bla. Ja,
ja, genau. Ja, dann kennst du auch. Schrecklich.
Na klar, und wir sind ja so radioversaut, Jackie und ich. Ja. Ne? Also eine Pause ist ja das Schlimmste.
Gleich so, oh Gott, Sendeloch.
Schnell, 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 irgendwas sagen, irgendwas. Mir fällt schon was ein. Ja, und das dann ohne Sinn und Verstand, weil die Zunge dann schneller als das Hirn ist. Und also dementsprechend, und das ist so ein bisschen Grund, also eine große Rolle, ich würde sofort drehen. Ich würde sofort drehen, wenn ich eine geile Rolle angeboten bekommen würde. Aber ich bin ein schlechter Klinkenputzer. Ich hasse Klinkenputzen. Das habe ich noch nie gern gemacht. Ich vermeide es, irgendwo anzurufen und zu sagen, habt ihr vielleicht was für mich? Ich sitze gerade rum. Nee. Das hasse ich. Das will ich nicht.
Sind wir halt auch nicht gewohnt, ne? Also wir praktisch die Kinder, sage ich jetzt mal Kindersprecher, aber das irgendwie nie so wirklich machen mussten.
Richtig, ja.
So, was wäre denn so eine Rolle, die du da jetzt annehmen würdest, wo du sagen würdest, das wär's? Hast du dann einen bestimmten Charakter oder eine bestimmte Serie im Kopf?
Ich liebe tatsächlich Comedy. Martina Hill ist für mich, also die wäre ich gern. So eine Rolle, meine ich. Was die gemacht
super
hat.
Super talentiert. Ne?
Ja, das ist einfach, das ist so geil, dieses auf den Punkt pointiert, lustig, witzig. Das ist mein Humor. Ich liebe das. Also das wäre für mich, sowas fände ich total cool. So Screwball und Comedy. Ziemlich geil.
Solberg, back to business, back to Synchron-Business. Mensch, ich habe in der Vorbereitung gemerkt, du warst Mila Jovovich, diese wunderschöne, damals noch sehr junge Mila Jovovich, in die Rückkehr zur Blauen Lagune.
Ja, das ist ja mit Manu Lubowski zusammen.
Ist das geil. Er war der Schöne, ne?
Der war der schöne Blonde, genau.
Wahnsinn. Wer sonst, oder?
Wer sonst? Natürlich Manu.
Wir hören rein, ihr beiden.
Ich finde das idiotisch.
Idiotisch? Das ist nicht idiotisch. Das ist gefährlich.
Genau. Und deshalb ist es idiotisch. Ich verstehe nicht, warum du sowas machst.
Ich fühle mich dabei wahnsinnig gut.
Wie meinst du das?
Das kommt von innen. Seit ich weiß, dass ich der Herr über das Riff bin, lebe ich richtig auf.
Ich bin der Herr über das Riff.
Ich bin der Herr über das Riff.
Hey, mach dich ja nicht über mich lustig.
Tut mir leid, Richard.
Du verhältst dich idiotisch. Immer wenn du in den Spiegel guckst, streichelst du dich.
Nein, das stimmt nicht, Richard.
Doch, das stimmt. Ich habe genau gesehen, wie du dich da oben gestreichelt hast.
Ich wollte nur wissen, wie viel sie gewachsen sind. Was fällt dir ein, mich zu beobachten, wenn ich nackt bin?
Was ist denn dabei? Ich habe dich doch schon immer nackt gesehen.
Aber jetzt ist das was anderes.
Und warum?
Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es jetzt etwas anderes.
Die Rolle passt auch total zu Manu, oder? Das ist super.
Die passt total zu Manu. Und warum streichle ich mich da oben?
Ich hab's auch nicht verstanden. Ich glaube, du hast irgendwie geguckt, ob die Haare gewachsen sind oder was.
Grandios.
Ist das geil? Was habe ich denn für eine piepse Stimme? Ist das geil?
Super. Ganz aber anders. Der Film war doch eine Riesennummer, oder?
Ich habe Die Blaue Lagune war eine Riesennummer. Rückkehr zur Blauen Lagune war schon, glaube ich, echt naja, also so ein Abklatsch, aber egal. Es, okay. Es ist in jedem Fall lustig, das jetzt zu hören. Geil. Mega. Was ihr da auskramt, großartig.
Okay. Wir hatten Manu auch schon mal hier und da haben wir das noch gar nicht gewusst. Also das müssen wir noch mal im Nachhinein das noch mal aufs Brot schmieren.
Wahnsinn. Ja.
Aber Mila Jovovich, hast du ja damals gedacht, boah, mega, das wird meine Schauspielerin?
Nee, das, so habe ich noch nie gedacht. Also ich irgendwie, ich habe mich immer gefreut, wenn ich jemanden das zweite oder dritte Mal sprechen darf, aber zu dem Zeitpunkt, nee, ich denke so nicht. Ich freue mich, wenn es so ist, aber ja.
Du hast ja dann knapp 20 Jahre später, glaube ich 2010, hast du nochmal gesprochen in dem Film Stone. Lass uns da auch nochmal zusammen reinhören. Da klingt es jetzt ein bisschen mehr nach Solveig jetzt.
Also, Jack sagt, dass der Bewährungsausschuss die Sache neu aufrollen wird. Okay, und dass sie dann in ihre Entscheidung dein Alter und du weißt schon, deine Mom mit einfließen lassen. Und die Tatsache, dass du damals abhängig warst. Stony Baby, sieh mich an. Ich erzähl dir gerade was über deine Bewährung. Du hörst gar nicht zu.
Geil.
Ja.
Ich weiß nichts mehr. Kommt mir jetzt ja nicht mit dieser Was hast du gesagt Nummer. Ich weiß nicht mal mehr, was das für ein Film war.
Ja, das
ist das bei dir so immer so Kurzzeitgedächtnis und dann wieder rein und wieder raus?
Nein, eigentlich, also, aber das ist ja jetzt auch, wann war das? Das ist ja auch schon wieder
2010. Ja.
Ja. Okay, so lange jetzt auch nicht, aber. Weiß ich nicht. Also manche Sachen merke ich mir und andere nicht. Das ist ja so selektive Wahrnehmung, würde ich jetzt mal sagen. Wir können zu zweit durch eine Straße gehen und du erinnerst dich an die Frau, die aus dem Fenster geguckt hat und ich an den Typen, der gegen den Pfosten gerannt ist. Und weißt du, also jeder merkt sich ja irgendwas anderes. Also an den Film kann ich mich, ich weiß nicht mal mehr, wer Regie geführt hat. Nichts mehr. Weg.
Erinnerst du dich noch an Liebe auf Umwegen? In dem Film hast du Kate Hudson gesprochen?
Ganz vage. Ja, ist aber auch lange her.
Auch schon ein bisschen her. Hören wir mal rein.
Die Sache mit Sarah und den Schuhen letztens, das war nicht das erste Mal.
Hey, was erwarten Sie denn? Sie haben ihre Eltern verloren. Sie sind in eine andere Stadt gezogen. Sie haben die Schule gewechselt. Und ihre Religion.
Es gibt ein paar Sachen, die Sie zu Hause verändern könnten.
Wollen Sie wissen, was ich bisher zu Hause gemacht habe? Ich habe bisher mein Bestes getan. Können Sie sich annähernd vorstellen, was das mit meinem Leben anrichtet?
Hey, Helen, können Sie sich vorstellen, was das mit deren Leben anrichtet?
Hey, Pastor Dan, Mr. Selbstgerecht, ich hänge hier an einem seidenen Faden. Ich habe meine Schwester verloren, mein ganzes Privatleben, mein frei verfügbares Einkommen, meine Kleidergröße 34 und als allerneuestes auch noch meinen Job. So ziemlich das Einzige, was mir nicht abhanden gekommen ist, sind die Nikotinentzugserscheinungen und die seit kurzem erworbenen völlig überflüssigen Pfunde auf meinem Hintern. Also vergeben Sie mir, wenn ich nicht scharf drauf bin, mir hier eine Strafpredigt halten zu lassen. Hier in Queens. Und mir vorhalten zu lassen, wie schlecht ich für die drei Kinder sorge, die man mir wohl im Grunde genommen gar nicht hätte geben sollen.
Niemand hat sie Ihnen gegeben. Sie wurden Ihnen von Ihrer Mutter anvertraut, die...
Ich will von Ihnen kein Wort über Lindsay hören. Ich sage Ihnen, wagen Sie es ja nicht, über Lindsay zu reden. Sie kannten sie ja gar nicht.
Mega. Richtig gut.
Super.
Hammer.
Ist ja geil. Ja, doch, da kann ich mich so... Ach, das hat, glaube ich, hat das Marina gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aber
Marina Köhler. Da,
ja.
Hast du denn Rollen, in denen du dich besonders wohlfühlst beim Sprechen?
Also im Endeffekt, ich glaube, es geht euch genauso, wenn man gefordert wird, mag ich es gerne, wenn man so schräge Sachen spielen darf, die so ein bisschen... eben anders sind, wo man mal zeigen kann, dass man eine Bandbreite hat, das macht immer Spaß. Oder eben andersrum, wenn man gespuckt drauf ist, das ist natürlich immer herrlich. Wenn du sagst, du kommst ins Studio und sagst, geil, hätte ich mich auch drauf besetzt.
Ja. So. Einfach schön, ne? Wenn man rausgeht und sich denkt, boah, das war so leicht. Also man hat dann genau dieses Gefühl, entweder habe ich mich da durchgekämpft und war es jetzt richtig anstrengend und irgendwie, man denkt die ganze Zeit, man sieht sich selber und denkt so, irgendwie passt meine Stimme nicht drauf und ich passe nicht drauf. Und bei anderen Rollen denkt man sich wirklich so, boah, das ist meine Rolle. Ist einfach mega.
Da fliegt man, fliegt man durch.
Ja, genau. Das ist wirklich, das ist so, ach, da, und man ist dann tatsächlich beschwingt. So.
Ja.
Ja.
Mensch, und was du gerade gesagt hast, bei Solveig ist es genau so. Ich spreche bei der Solveig Rollen, die ich woanders nicht so oft spreche.
Das
und
stimmt.
Ich glaube, du hast mich echt schon ein paar Mal bei Aufnahmeleitern durchgedrückt, oder? Die gesagt haben, ja. Der Gutjan auf den, das geht im Leben nicht.
Ja, also das, ich mag das. Ich finde das immer schön, wenn man, wenn ich jemanden im Studio habe und hinterher jemand aus der Branche mir sagt, ja, ich habe den Film gesehen, wer hat denn den und den gesprochen? Und dann sagst du, das war der Bene. Nein, hör auf. Sag ich, doch.
Ja. Das ist einfach nicht erwartet.
Cool. Ja.
Ja, total. Zum Beispiel, habt ihr da gerade ein Beispiel? Hast du was im Kopf, Bene? Oder so?
Ich war mal der verrückte Nachbar bei einem Mann namens Ove.
Ja, mega geil.
Ganz, ganz genau. Crazy.
Nein, das war nicht der verrückte Nachbar, sondern du warst so ein fieser, du warst der fiese Typ, der die, ich glaube, diese alte Frau da aus dem Haus raus mobben wollte.
Genau.
Von irgendeiner Versicherungs- oder Krankenversicherungsgesellschaft, irgendwas war das. Also ein ganz fieser Typ. Geiler Film. Ein Mann namens
Mega.
Ove.
Muss ich selber nochmal genau, wenn ich das nochmal sehe, kommt der manchmal hier und da, dann muss ich auch nochmal hin. Ach, das bin ja ich. Verrückt.
Ja, ist geil. Richtig gut geworden, ja.
Wo ich sonst immer der Nette bin.
Genau, die Lieben sprichst und die Zuckerbubis. Und da war so ein ganz linke Bazille war das.
Das stimmt. Also danke dafür, dass ich da sehr wandelbar sein darf bei dir im Studio.
Mega. Immer wieder gern.
So, was verbindest du mit Melrose Place? Das ist ja auch eine Serie, die ewig lang, da war 93 bis 97 lief die auf RTL, dann irgendwie auf RTL 2. Das war ja auch ein Hammer-Ding damals, oder?
Das habe ich geliebt. Da war ich Sydney, die rothaarige Schlampe. Das war so ein Miststück. Und die war so böse und man konnte so böse sein. Und du weißt, wie es ist, wenn man so bitchy, blöd, arschig sein darf, das spielen darf. Das macht einfach mega Spaß. Das ist ein intrigantes, blödes Vibe war das, aber geil.
Wir hören rein in das intrigante, blöde Vibe.
Was zum Teufel ist das?
Ein Beruhigungsmittel. Du bist Arzt. Du solltest das kennen.
Nicht die Pillen der Arzt, der sie verschrieben hat. Dr. K. Shaw.
Oh, das. Also, ja, ich bin bei Kimberly.
Du? Komm mit. Du lässt dich von Kimberly behandeln? Was zum Teufel hast du denn eigentlich mit ihr zu bereden?
Na ja, einiges. Meistens geht's um dich.
Sprich nie mit irgendjemandem über mich. Vor allem nicht mit Kimberly. Verstanden?
Nein, das tue ich nicht. Kimberly ist wirklich gut, Michael. Sie hilft mir.
Gott, wahrscheinlich benutzt sie uns als Forschungsobjekt. Ich werde der Titelheld in der Spinne, Elu.
Kimberly setzt sich ein, Michael. Mich als Partyvorsitzende vorzuschlagen, war ihre Idee. Sie weiß, dass ich dir helfen will.
Ja? Und was springt für sie dabei raus?
Sei nicht so ein Miesmacher. Dank Kimberly wird unser Leben wunderbar werden.
Jetzt wisst ihr, warum ich so gern in der Soap mitgespielt habe.
Ja.
So geil. Ja.
Oh, schön.
Und das ist tatsächlich, ich habe da neulich mir Dagmar Dempe angehört. Grandios. Ja. Eine ganz, ganz tolle Folge von
tolle
euch.
Frau.
Ja, sowieso. Also wir alle lieben Dagmar. Und da hat sie ja eben erzählt, dass sie auf ihre Stimme angesprochen wurde, dass sie erkannt wurde an der Stimme. Und ich bin tatsächlich zweimal, es ist natürlich Jahrzehnte her, aber damals, es hat mich komplett überrascht, zweimal hat man mir gesagt, irgendwie stand ich am Supermarkt, an der Supermarktkasse, sie klingen wie Sydney aus Melrose Place.
Nee.
Ja, und zwar, also dass da jemand tatsächlich auch die Serie wusste, die Rolle,
Wahnsinn.
Da stand ich wirklich da so, ich bin die Stimme.
Verrückt.
Ja, das passiert uns ja nicht so oft, ne? Dass man erkannt wird an der Stimme. Deswegen, ja, hat
also
jemand genau.
Mein Mann zum Beispiel, der ist, ich meine, manche haben ja so ein Gehör, aber mein Mann, der sagt im Radio, wenn er Werbung hört, dann kriegt das auf die Kette, dass ich bin. Sobald der eine andere Person dazu hat, kriegt er es nicht hin, dass die Stimme, dass das meine ist. Also wir können zusammen einen Film gucken und ich sage dann, und, wie fandst du mich? Achso, wen hast du gesprochen? Also das kriegt der nicht hin.
Aber eigentlich das beste Kompliment, wenn er dich nicht raushört. Also das finde ich ja immer ist das Schöne, wenn wir einen Film gucken und ich das dann wirklich vergesse, wer hier gerade, man hat ja immer so im Kopf, ah, okay, jetzt höre ich hier einen Bene, da Solveig, hier Paddy. Und wenn das du das stimmt. ausschalten kannst, dann ist gut gesprochen.
Das stimmt, das ist tatsächlich ein großes Kompliment, wenn man also wie gerade wir aus dem Synchron, ich meine, wir sitzen ja wirklich teilweise so doof im Kino oder vor der Glotze und wer ist denn das? Und überlegt die ganze Zeit, wer hat denn den gesprochen? Und wenn man aber das nicht tut und komplett abschaltet und sich von diesem Film wegsaugen lässt, dann ist es eine gute Synchro, finde ich.
Redet ihr viel zu Hause über die Branche? Also dein Mann ist ja, wenn ich das sagen darf, Arzt. Also was ganz was anderes als das, was wir machen, was Seriöses.
Was Gescheites.
Wird da trotzdem abends, wird da abends trotzdem mal über Synchron gesprochen und interessiert sich dafür oder ist das so gar nicht Thema?
Oh, wir tauschen uns schon aus. Martino erzählt auch gerne über seinen Job und wir tauschen uns aus. Doch, das tun wir schon, das ist Thema.
Könnte er eher mittlerweile einen Film synchronisieren oder du eine Herztransplantation vornehmen?
Also er ist ganz stolz auf mich, weil ich tatsächlich so ein bisschen Dinge erkenne und also medizinisch, ich glaube, dass wir beide gelernt haben vom anderen. Also ich kann sehr gut inzwischen Dinge erkennen oder Krankheiten aus der Ferne erkennen. Also er ist Neurologe. Ich kann zum Beispiel sagen, aha, der da drüben, guck mal. Also ich sag jetzt nicht, aber da erkenne ich dann irgendwas, weil ich das einfach von ihm weiß, bestimmte Dinge. Und er wiederum, er guckt tatsächlich, also fern, wenn wir irgendwas zusammen angucken, dann sagt er, das war falsch betont. Oder das ist doch Quatsch, das ist doch falsch übersetzt worden. Lass mal irgendwie in den O-Ton reinhören. Also das passiert.
Krass.
Da ist der auch inzwischen geimpft.
Ja. Er dachte gerade, als du losgelegt hast, er ist schon richtig stolz. Da hat mir so, okay, mit was kommt es jetzt um die Ecke? Die Herz-OP? Was hat sie schon alles operiert?
Nein, aber tatsächlich eben so, oder ja, wie was ich dann jemandem rate. Ich komme nach Hause und sage, eine Freundin von mir und Dings, und die hat dann, der ist so schwindig und ich habe jetzt gesagt, naja, vielleicht ist das ja irgendwie so ein Lagerschwindel oder sowas. Der so, hey,
ja,
nicht schlecht, hey. Ja. Also.
So, weil du hast ja auch mal Angelina Jolie gesprochen, ne? Wie kam es denn damals dazu?
Ich bin besetzt worden. Also ich bin angerufen worden.
Ganz einfach.
Und dann habe ich die Rolle bekommen. Nee, da gab es kein Casting. Das war einfach so. Das war damals, ich glaube, der erste Film, den ich gemacht habe, wo ich Angelina Jolie gesprochen habe. Das war Gia, der Preis der Schönheit, hieß dieser Film. Und das war, da ging es tatsächlich um, eben das war 80er Jahre, AIDS-Problematik in New York. Und glaube ich, war das. Und da, an den Film kann ich mich gut erinnern. Das fand ich ziemlich geil, den Film. Der war echt cool. Aber da habe ich kein Casting gehabt. Und dann bin ich tatsächlich, ich habe in drei Filmen gesprochen. Und dann habe ich angefangen zu drehen und dann war sie weg.
Bist du da manchmal nicht traurig? Also ich habe mal Chris Pratt gesprochen in ein paar Filmen ganz am Anfang. Mittlerweile ist er in Berlin gelandet und da denke ich mir manchmal, Mensch, wäre da lustig gewesen, wenn ich den weiter gesprochen hätte. Oder hast du solche Gedanken überhaupt gar nicht, dass du sagst, mein Gott, dann sprichst du halt jetzt.
Natürlich, die hat man doch, die haben wir doch alle. Also es ist halt schade, weil natürlich in Berlin die ganzen großen Filme gemacht werden und inzwischen alle Major dort synchronisiert werden oder hauptsächlich dort synchronisiert werden und dadurch natürlich da die ganzen Feststimmen sind. Und wenn wir mal hier irgendwie einen kleinen Film machen und da kommt ein neuer Schauspieler und du sprichst den und dann kommt ein Major und schwupps hat ihn irgendjemand in Berlin und dann war Das ist einfach auch schade. Also das, ich finde es traurig manchmal.
Ja, das ist halt immer dieses, ne, München, Berlin. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass sich das so ein bisschen auch ändert, ne? Dass das halt jetzt einfach leichter ist, auch seit der Corona-Zeit, dass man doch gemerkt hat, ja, es geht auch mit Session Link, klar, es ist immer schöner, wenn du im Studio zusammen bist, aber das ist nicht mehr so ein Ding ist, man muss einen dann extra einfliegen und tagelang ein Hotel bezahlen, sondern dass man das vielleicht halt auch mal getrennt machen kann.
Ja, auf der anderen Seite sage ich dir ganz ehrlich, also ich finde es super, dass wir das haben, Aber ich sage jetzt mal, wenn ich einen Film mache und die Hauptrolle sitzt in Berlin und ich soll 400 Takes per Session Link aufnehmen, also wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Ich brauche, um mit jemandem, oder ich habe das Gefühl, du kommst einfach ganz anders an Menschen ran, wenn man sich sieht und wenn man sich tatsächlich in die Augen gucken kann. Und das fehlt bei Session Link. Das geht einigermaßen, wenn man sich kennt und wenn man schon zusammengearbeitet hat. Dann kann man das vielleicht noch machen. Aber ich finde es tatsächlich, es geht immer ein bisschen was verloren. Ich finde es viel wichtiger, dass man wirklich vor Ort ist und das gemeinsam macht. Das ist, ich meine, überleg dir mal, ein Theaterregisseur, der nicht da ist, der irgendwie mit einem iPad irgendwie zugeschaltet wird und die Leute da irgendwie inszenieren soll. Das geht ja auch nicht. Also das ist ja nochmal wirklich ein anderes Arbeiten als jetzt, wenn du irgendwie im Vorstand von ich weiß nicht was sitzt und da mit den Leuten kommunizierst. Also ich finde, da geht was verloren und nur zur äußersten Not.
Ja, das hatten wir bei uns beim Radio auch, dass wir getrennt gesendet haben in der Corona-Zeit. Und du merkst natürlich schon, immer wenn es ein kreativer Beruf ist und du bist einfach nicht zusammen in einem Raum oder hast Blickkontakt, dann wird es einfach nicht so schön, wie es werden könnte. Das muss man schon festhalten, das stimmt.
Finde ich auch. Also das ist so, da geht ein bisschen was verloren. Aber es ist trotzdem, es ist machbar. Und jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, du hast 80 Takes oder so in einem schönen Film und du wirst besetzt, ist ja auch schön. Also es sind ja auch tolle Rollen, die eine Nebenrolle einfach. Und das ist durchaus machbar, finde ich.
Solveig, zum Schluss hin, gibt's noch von dir einen Serientipp? Das machen wir hin und wieder hier bei uns bei Hart 4. Gibt's irgendeine Serie, die du gemacht hast, die du vielleicht aber auch selber nur guckst und oder auch einen Film, wo du sagst, den müsst ihr unbedingt sehen?
Also vorhin ja schon erwähnt, This Is Us, ist klar, aber das läuft ja schon eine Weile. Ich habe gerade auf Netflix eine deutsche Serie geguckt mit Matthias Brandt, King of Stonks. Und das ist im Endeffekt die Wirecard-Affäre, sehr überspitzt dargestellt. Und ich fand's sensationell. Also wirklich großartig. Ich bin großer, aber das kennen ja alle, also jetzt ich bin Peaky Blinders Fan, Stranger Things natürlich, jetzt die neue Staffel gebinged und also das Damengambit fand ich auch geil.
Oh ja, auch richtig gut. Ich habe es immer wieder gesehen und dachte mir so, also praktisch das Titelbild, und dachte mir so, oh nee, weiß nicht, sieht irgendwie langweilig aus, und dann habe ich die erste Folge geguckt und dachte mir, boah, es ist ja mega.
Also ja, richtig fand gut. Fand ich auch geil. Ja.
Haben wir doch ein paar Tipps, ne? Sind wir erstmal ausgerüstet fürs nächste halbe Jahr.
Solveig, ab in den Urlaub.
Jetzt erstmal mit diesem scheiß Koffer.
Viel Erfolg und Glück.
Lass mich nicht gehen, bitte. Fragt mich noch irgendwas. Ich muss packen. Ich will nicht.
Du wirst es irgendwie hinbekommen. Ja. Alles Gute, erhol dich gut. In Bella Italia.
Das werde ich.
Und wir freuen uns, wenn wir uns ganz bald wieder im Studio sehen, Solveig.
Ja, ich mich auch sehr. Und vielen, vielen Dank, dass ich jetzt hier dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin ein großer Fan von euch.
Das freut
wenn ich das jetzt
mich.
Noch
von dir. Dankeschön.
Bussi.
Schönen Urlaub. Ciao.
Danke. Euch eine schöne Zeit. Ciao.